Volker Klöpfel und Michael Kober. Kluftinger. Gelesen von den Autoren und Christian Berkel. Hörbuch Hamburg Verlag 2018. Allerheiligen.
O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Du, du, du. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Duzi, duzi, duzi.
Kluftinger wurde unsanft an der Schulter gepackt und herumgerissen. Seine Frau blickte ihn finster an.
Du kannst doch dem Baby nicht das Scheidegebet aufsagen.
Ach, und wieso nicht, Erika?
Er drehte sich wieder zum Kinderwagen im Hausgang, in dem ihr 6 Monate altes Enkelkind lag. Allerdings mit Mütze, Kapuze und Fellsack so dick eingepackt, dass nur noch die Augen herausschauten.
Das wollen wir schon wissen von der Oma, gell? Warum sollst du denn das nicht hören? Das leiern sie auf dem Friedhof jetzt die ganze Zeit runter. Dann bist du schon vorbereitet. Und verstehen tust du davon ja sowieso noch nichts. Mein kleines Putzel. Tutsi, tutsi, tutsi. Oh,
bitte, Vater. Dann lieber so eine Todesbeschwörung als dieses Rumgetutzel.
Mischte sich Markus ein. Kluftingers Sohn war mitsamt Frau und Kind gekommen, um den Totenmarathon zu absolvieren, wie er den alljährlichen gemeinschaftlichen Friedhofsbesuch nannte. Der Kommissar verstand nicht, warum Erika darauf bestand, dass sie selbst mit Baby noch dieser allerheiligen Tradition folgen mussten, und hatte insgeheim gehofft, dass ihn sein Enkelkind diesmal davor bewahren würde. Doch seine Frau war hart geblieben. So stand er nun also da, in seinem zu engen Beerdigungsanzug, den er in der letzten Zeit recht häufig gebraucht hatte, weil seine Großonkel und Tanten und noch weiter verzweigte Verwandtschaftskreise sich in einem Alter befanden, in dem sich die entsprechenden Anlässe eben häuften.
Du hast ja deine Krawatte immer noch nicht bunten.
Ich weiß auch nicht. Einmal ist sie zu lang oder zu kurz oder der Schnipfel hängt nach vorne raus. Irgendwas stimmt mit der nicht.
Ich helfe dir, Papa.
Yumiko stellte sich vor ihn und band die Krawatte mit geschickten Fingern zu einem ansehnlichen Knoten. Kluftinger lächelte seine japanische Schwiegertochter liebevoll an. Spätestens seit sie ihm ein Enkelkind geboren hatte, hatte er das Gefühl, dass ein unsichtbares Band zwischen ihnen bestand.
Fertig.
Danke. Ist bloß ein bisschen eng vielleicht.
Aber sitz doch ganz gut,
sagte Erika im Vorbeigehen.
Ich weiß eh nicht, warum ich nicht mit der Kortus gehen kann bei der Kälte. Die, die mir besuchen, sind alle tot. Denen ist bestimmt wurscht, wie ich ausschau.
Du hast es gut. Du kannst im Schlafanzug hingehen, du kleines Dutzel.
Oh, jetzt fang nicht wieder an. Ich geh schon mal raus. Hier ist es zu heiß fürs Kind und zu dutzelig für mich. Warte, ich geh mit,
rief Yumiko und hakte sich bei ihrem Mann unter. Als die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war, wandte sich Kluftinger wieder an Erika.
Ich verstehe die nicht. Wenn ihr Gebet aufsagt, na schimpfsch. Aber die vielen Gräber schaden dem Kleinen nicht, oder wie?
Glaub nicht, dass du die auf die Tour jetzt noch rauswinden kannst. Außerdem sind die Toten ja unter der Erde, die werden dem Kind nichts tun.
Na Erika, das liegt doch in der Luft. Die ganze Friedhofsstimmung, das drückt aufs Gemüt. Kinder spüren sowas. Die haben ganz feine Sensoren.
Doch seine Frau war schon im Bad verschwunden. Mürrisch schnappte er sich seine Stiefel und steckte die Hosenbeine hinein, was in der gebückten Haltung und mit dem engen Anzug einige Anstrengung erforderte. Nach einer Weile kam Erika zurück und schaute ihm zu.
Und was wird das, wenn's fertig ist?
Bei dem trüben Wetter nimm ich Stiefel. Schau doch mal raus.
So gehst du mir nicht mit.
Ja, bleib ich halt schweren Herzens da.
Ja, hast eigentlich recht. Wenn die Hosenbeine geschont werden, muss ich schon nicht so viel waschen.
Gib mir doch den Kinderwagen,
bot Kluftinger seiner Schwiegertochter auf dem Weg zur Kirche an und drängte Yumiko zur Seite.
Der Opa will halt ein bisschen sein Enkele herzeigen, gell? Duzi, duzi, du.
Säuselte Markus und kniff seinem Vater in die Wange. Eigentlich genoss es der Kommissar, dass Markus und Yumiko mittlerweile im Allgäu wohnten, in Kaufbeuren, wo Markus an der Klinik für forensische Psychiatrie arbeitete. So sahen sie sich und er sein Enkelkind viel häufiger. Aber es bedeutete eben auch, dass ihn sein Sohn öfter wegen seiner Kinderliebe aufziehen konnte. Da aber niemand wusste, wie es bei Markus und Yumiko beruflich weiterging und wie lange sie im Allgäu bleiben würden, erwiderte er nichts. Er wollte ihnen die Entscheidung, wieder von hier wegzuziehen, so schwer wie möglich machen. Nach ein paar Minuten kamen sie auf dem Vorplatz der Kirche an, der direkt an den Friedhof grenzte. Wie jedes Jahr hatte sich hier schon eine beträchtliche Menge an Menschen in dunkler Kleidung versammelt, die alle auf das Ende des Gottesdienstes warteten, um sich dem Zug der Kirchgänger anzuschließen und die Gräber zu besuchen. Einer seiner Musikkollegen grüßte den Kommissar und schaute dann demonstrativ auf die Uhr.
Heute macht der Pfaffe wieder extra lang.
Mei, so volles Haus hat er halt selten.
Dann standen sie wortlos da, bis endlich die Kirchenglocken anschlugen und sich das Portal öffnete, wobei es einen Schwall Weihrauch nach draußen entließ. Die Menschen gingen instinktiv einen Schritt zurück. Kluftinger wusste warum. Es war das gleiche Spiel wie jedes Jahr. Zunächst trat der über 80-jährige Pfarrer mit weihevollem Blick nach draußen, blieb dann kurz stehen, um die Menge vor der Kirche mit strafender Miene zu mustern, als wollte er sagen: Glaubt nur nicht, dass der Herrgott am Tag des jüngsten Gerichts vergessen wird, dass ihr heute den Gottesdienst geschwänzt habt. Der Kommissar konnte dies deshalb so genau deuten, weil sie als Kinder im Ministrantenunterricht vom Geistlichen immer wieder angehalten worden waren, ihm die Blaumacher zu verraten, die ihm entgangen waren. Doch als der Pfarrer seinen ehemaligen Messdiener in den Blick nahm, zuckte dieser nur mit den Schultern und deutete mit dem Kopf entschuldigend auf den Kinderwagen vor ihm. Nachdem das Strafgericht vorübergezogen war, schritt der Geistliche in einer Wolke aus Weihrauch in Richtung Friedhof davon, gefolgt von den Kirchgängern und schließlich den Menschen vor der Kirche, die sich mit gesenktem Haupt am Ende des Zuges einreihten. Dann stand plötzlich die Mutter des Kommissars vor ihnen, und auch in ihrem Gesichtsausdruck lag ein unausgesprochener Vorwurf.
Mutter, ich wäre gern mitgegangen, aber das Kind...
Was für eine hervorragende Ausrede für fast alles, dachte er, und freute sich schon darauf, dass er die Abende der nächsten 3 bis 4 Jahre gemütlich würde zu Hause verbringen können, ganz ohne Musikprobe oder sonstige gesellschaftliche Verpflichtungen.
Es dauert halt auch alles viel länger, bis das erst einmal anzogen ist.
Ich hab schon gehofft, dass ihr nur in die Kirche kommt. Hab euch extra Plätze freigehalten. Unser Herrgott freut sich schließlich über jedes Kindlein, das... Was hast denn du da für ein dünnes Jäckle an? Das ist doch viel zu kalt heut. Du holst dir wieder einen Husten. Weißt doch, wie empfindlich deine Bronchien sind.
Markus beugte sich zu seiner Frau und zischte ihr zu.
Jetzt macht meine Großmutter gleich Dutzi-Dutzi mit ihrem Kind.
Was meinst du, Markus?
Nix, Oma. Wir gehen schon mal vor, gell?
Mit diesem Satz verzogen sich Markus und seine Frau Yumiko.
Das mit dem Jäckle hat sie zu mir auch gesagt,
seufzte Kluftinger Senior, der sich nun zu ihnen gesellte. Er war separat aus der Kirche gekommen, weil das Ehepaar immer auf getrennten Seiten saß. Sie, wie früher üblich, links bei den Frauen, er rechts bei den Männern. In manchen Institutionen brauchte die Gleichstellung eben etwas länger.
Aber jetzt ist mir viel zu warm,
schimpfte Kluftingers Vater und öffnete den gefütterten Wintermantel.
Ja, wie den Butzel da, für Mutti.
Aber Kinder haben ein ganz anders... Was ist denn das, Zefix?
Kluftinger spürte, wie jemand an seinem Hinterteil herumnestelte.
Du sollst doch nicht fluchen und schon gar nicht hier,
zischte seine Mutter, während Kluftingers Hand unwillkürlich nach hinten fuhr und in etwas Kaltes, Glitschiges griff.
Apfelteufel, was...
Kluftinger fuhr herum und schaute nach unten und blickte in die braunen Augen eines großen, muskulösen Hundes, der nun die Schnauze in seinen Schritt bohrte und auf dem Anzug eine weißliche Schleimspur hinterließ.
Kruzifix aus!
Schrie Kluftinger, worauf sich zahlreiche Menschen nach ihm umdrehten, unter anderem auch der Pfarrer, dessen Augen sich zu bedrohlichen Schlitzen verengten.
Ja, der schnuppert eben am liebsten da, wo die meisten Pheromone lauern.
Erst jetzt hob Kluftinger den Kopf und blickte in die ebenfalls braunen Augen des Hundeherrchens, die hinter einer riesigen Brille hervorlugten.
Herr Dr. Langhammer, hätte ich mir ja denken können.
Tag, mein Lieber.
Na, führen wir heute beide unseren Nachwuchs aus?
Kluftinger verzog das Gesicht. Während er sich mit seinem Stofftaschentuch die Hand abwischte, blaffte er.
Verdienen Sie sich was nebenher als Hundeausführer? Oder sind Sie endlich doch Tierarzt geworden? Wahrscheinlich, weil Sie da weniger Schaden anrichten können, oder?
Ihr habt dir doch erzählt, dass die Annegret jetzt einen Hund hat,
erklärte Erika und tätschelte dem Tier den Kopf, was dieses mit einem zufriedenen Jaulen quittierte.
Hab halt gedacht, du meinst ihn,
erwiderte der Kommissar und zeigte auf den Doktor.
Wunderbar, mein Lieber. Nur gut, dass Wittgenstein und ich humorbegabt sind.
Wer?
Wittgenstein, unser Hund.
So heißt er. Wie der Metzger.
Nein, wie der Philosoph.
Ach, ihr dann.
Peinlich berührt streichelte Kluftinger dem Hund nun ebenfalls über das braun glänzende Fell, auch wenn er für vier Beine eigentlich nichts übrig hatte.
Ich habe ein großer Dackel.
Dackel? Das ist doch kein Dackel.
Schaut eher aus wie ein Boxer,
fand Kluftingers Mutter.
Also ich muss doch sehr bitten. Es handelt sich um einen ungarischen Wischler.
Jetzt muss ich sagen.
Es entstand eine unangenehme Stille, die Kluftinger Senior unterbrach.
Haben Sie den aus dem Tierheim? Nein, Gott bewahre. Ist aus einem zertifizierten Zuchtbetrieb. Reinrassige Abstammung. Eigentlich heißt er Arkadi von Buronia, aber ich dachte, Wittgenstein passt viel besser zu ihm.
Also ich weiß nicht, der schaut gar nicht aus wie ein Metzger.
Aber wie der Philosoph. Sehen Sie sich nur mal diese wachen Augen an, diesen intelligenten Ausdruck.
Kluftinger musterte das Tier, das mit treudofem Blick zurückschaute und sich dabei über die Schnauze leckte.
Ja, mei, intelligent ist jetzt vielleicht...
Na, dann passen Sie mal auf, was er schon gelernt hat. Wittgenstein?
Der Doktor streckte die Hand nach dem Hund aus und deutete dabei mit zwei Fingern die Form einer Pistole an.
Peng!
Sofort ließ sich der Hund mit einem Winseln auf den Rücken fallen und streckte die Beine von sich. Entsetzt starrten die vier Kluftingers auf das Tier, das sich hier vor dem Friedhof totstellte.
Ich dachte, dieses Kunststück passt besonders gut zu Allerheiligen.
Wieder schwiegen alle.
Wo ist denn die Annegret?
Fragte Erika in die Stille.
Zu Hause. Sie kann mit dieser Tradition wenig anfangen. Ihr wisst ja, wir sind nicht konfessionell gebunden und ich würde mich auch eher als Agnostiker bezeichnen.
Was wollen Sie denn dann auf dem Friedhof? Sie haben hier ja nicht mal Tote liegen. Also, außer denen, die Sie selber unter die Erde gebracht haben.
Na, ich kann doch bei so einem Event nicht fehlen.
Event?
Kluftinger fand das Wort reichlich deplatziert im Zusammenhang mit Allerheiligen.
Ja, da drückt sich die archaische Allgäuer Volksseele aus. Hier trifft man heute ganz altes Ried. Und außerdem muss Wittgenstein unter Leute.
Wer?
Der Hund.
Ah ja, freilich.
Der Kommissar zog den Kinderwagen etwas näher heran, weil er fand, dass es nun an der Zeit war, dass sein Enkelkind angemessen gewürdigt wurde. Doch Langhammer machte keinerlei Anstalten. Also schob Kluftinger den Wagen mit einem mürrischen Packmaß auf den Friedhof.
Au weh, die Tante Fanny!
Der Kommissar zupfte seine Frau am Ärmel, als er die alte Frau mit ihrem Rollator am Grab eines entfernten Familienzweigs stehen sah.
Gehen wir doch lieber zum Grab von Riedbergers. Und wenn wir von da kommen, dann sind die dann schon...
Ja, wer ist denn da?
Zu spät, dachte Kluftinger und wunderte sich gleichzeitig, über was für eine laute Stimme seine alte Patentante noch verfügte. Er biss also die Zähne zusammen und schob den Kinderwagen in Richtung der Menschentraube vor dem Grab seines Onkels Josef, der im letzten Jahr im biblischen Alter von 98 verschieden war, völlig unerwartet und viel zu früh, wie Tante Fanny nicht müde wurde zu betonen. Es war ein großes Hallo, als sie sich mit ihrem Enkelkind zu ihnen gesellten, und Kluftinger verlor irgendwann den Überblick, wie viele zittrige, faltige Hände versuchten, das Baby in die Wange zu kneifen. Die meisten konnte er abwehren, doch einige schafften es, seinen Verteidigungswall zu durchbrechen. Am Ende war das Kind wach und seine Wange gerötet.
Was ist es denn?
Wollte ein alter Mann mit Gehstock wissen, von dem Kluftinger ziemlich sicher war, dass er ebenfalls zur Verwandtschaft gehörte, auch wenn er nicht mehr sagen konnte, wie genau. Fragen konnte er natürlich schlecht.
Was es ist?
Also,
Das sieht man doch wohl, dass es...
Psst. Tante Fanny, die eben noch so entzückt vom kleinen Schnickebutzel gewesen war, legte mit strengem Blick einen knochigen Finger auf die Lippen und heftete ihren Blick auf den Pfarrer, der eben den Segen erteilte, worauf sich alle bekreuzigten. Kluftinger nutzte den Moment und bedeutete Erika, sich schnell von hier zu verdrücken. Nun durchschritt der Geistliche den Friedhof und segnete die Grabstätten mit Weihwasser, was der Startschuss zum alljährlichen Gräberlauf war. Für den Kommissar letztlich eine Art Familienzusammenkunft an einem ungewöhnlichen Ort. Irgendwann würden sich hier sowieso alle wieder treffen. Mit einem »Wo sind eigentlich Markus und Yumiko?« versuchte Kluftinger, diesen dunklen Gedanken zu vertreiben. Erika zuckte mit den Schultern.
»Weiß ich auch nicht. Die haben wir da hinten irgendwo. Sag einmal, warum gucken die eigentlich alle so komisch?«
Der Kommissar schaute sich um. Tatsächlich warfen ihnen vereinzelte Friedhofsbesucher im Vorbeigehen seltsame Blicke zu, blieben stehen oder tuschelten hinter vorgehaltener Hand. Dann hellte sich seine Miene auf.
»Die meinen bestimmt, dass wir nochmal Nachwuchs gekriegt haben. Das hätten sie uns wohl nicht zutraut.«
»Ja, meinst du?«
Dann hatten sie das Grab von Kluftingers Großvater erreicht, wo seine Eltern schon auf sie warteten, ebenso wie Tante Josepha, die Kluftinger seit Markus' Hochzeit nicht mehr gesehen hatte.
»Ja so, was Bärle, jetzt sag bloß, ihr habt's noch...«
»Siehst du?«
zischte der Kommissar seiner Frau zu. Dann rief er...
»Na, Tante, das ist doch unser Enkele. Und nenn mich nicht immer Bärle. Du weißt, dass ich das nicht mag.«
»Habt ihr doch erzählt von Markus und der Miki Josepha. Warst doch auf der Hochzeit«,
erklärte Kluftingers Mutter der alten Dame. Lächelnd sagte die...
So, kann schon sein. Was ist es denn?«
»Ein ungarischer Wischler. Reinrassig.«
Kluftinger fuhr herum.
»Himmel, sind Sie immer noch da, Herr Doktor? Gibt's keinen Notfall, der Ihre Anwesenheit erfordert?«
»Na, im Moment nicht. Und ich muss sagen...« »Moment, was ist denn da los?«
Langhammer zeigte in eine entlegene Ecke des Friedhofs, in der normalerweise wenig Publikumsverkehr herrschte. Nun aber drängten sich dort die Menschen zusammen. Und es wurden immer mehr. Hin und wieder schauten sie in ihre Richtung. Einige deuteten sogar ganz ungeniert auf sie.
»Komisch. Vielleicht sollte man mal nachschauen.«
Erika nickte langsam. Ihr schien die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde, gar nicht zu gefallen. Also gingen sie schnurstracks auf die Leute zu und machten nur einmal einen Bogen, damit sie nicht am Grab von Philipp Wachter vorbei mussten. Ein Ort, mit dem der Kommissar unangenehme Erinnerungen verband. Je näher sie der Menschentraube kamen, desto schwerer wurde es, mit dem Kinderwagen voranzukommen.
»Schieb du doch mal, Erika«,
sagte Kluftinger deswegen und ging alleine weiter, begleitet von Langhammer und dem hechelnden Hund, den die vielen aufgeregten Menschen nervös zu machen schienen. Eine Frau löste sich aus der Menge und wandte sich zum Gehen. Als sie sich umdrehte, stand sie direkt vor dem Kommissar und stieß einen Spitzenschrei aus, was auch die Aufmerksamkeit der übrigen Menschen auf ihn lenkte. Schlagartig wurde es still. So still, wie er es allenfalls von Beerdigungen kannte. Kluftinger schluckte. Irgendetwas stimmte hier nicht. Und es hatte mit ihm zu tun. Also drängte er sich durch die Menge und schob die Leute, die wie angewurzelt dastanden, unsanft beiseite. Er kam sich vor wie in einem dieser Träume, in denen man lief, aber kaum von der Stelle kam. Als er es endlich geschafft hatte und vor dem Grab stand, war er völlig ratlos. Da war nichts. Jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Nur frisch aufgehäufte Erde, Blumen, ein Holzkreuz und... Kluftinger spürte, wie sich alles um ihn herum zu drehen begann. Scharf sog er die Luft ein und blickte ungläubig auf das Kreuz. Mit schwarzen, altertümlichen Lettern waren dort zwei Jahreszahlen eingeprägt. 1959 und das aktuelle Jahr. Darüber stand ein Name. Sein Name?